Davon werden wir heute auch hören, nicht nur, aber auch, wie wunderbar Gott ist. Das Thema ist ja die Macht des Gebets. Und natürlich habe ich einen Text gewählt, wo es nicht nur um die Macht des Gebets geht, sondern auch um Christenverfolgung. Und ich lese mal die ersten Verse aus Apostelgeschichte 12 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt gerne mitlesen. Um diese Zeit begann König Herodes die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Den Rest möchte ich mehr oder weniger mit eigenen Worten wiedergeben. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung von Petrus, da schlief er zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt an seinen Armen, und vor der Tür vor seiner Zelle, da standen nochmal 2 Soldaten, um Wache zu halten. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Und der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Und er sagte: Schnell, steh auf! Im selben Augenblick, als Petrus aufstand, sind die Ketten, die ihn an die Soldaten gefesselt hatten, einfach abgefallen. Und der Engel sagte zu ihm: Binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und dann sagte er: Jetzt wirf deinen Mantel über und komm einfach mit. Und Petrus erfolgte dem Engel nach draußen, wie in einem Trance-Zustand, könnte man sagen. Denn er wusste eigentlich nicht, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. So gingen sie an sämtlichen Wachposten vorbei, ohne dass diese Notiz von ihnen nahmen. Und schließlich kamen sie zu dem eisernen Tor, das das Gefängnis von der Stadt trennte. Und dieses Tor öffnete sich von alleine und sie konnten ins Freie treten, und als sie dann draußen auf der Straße standen, war der Engel plötzlich verschwunden. Und da kam Petrus erst zu sich und sagte: Wahrhaftig, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Er dachte einen Moment über seine Lage nach, oder was mache ich jetzt? Und er hat beschlossen, zu dem Haus von Maria zu gehen, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt, von dem er ja später noch mehr hört. Und dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt, mitten in der Nacht. Und Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rote kam, um nachzusehen, wer denn da vor dem Haus stand. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen. Ich würde sagen, armer Petrus, wollte eigentlich sich in Sicherheit bringen, jetzt steht er da vor dem Haus. Sie lief ins Haus zurück und sagte: Es ist Petrus! Petrus steht vor dem Tor! Wie reagierten die Männer und Frauen Gottes, die zum Gebet versammelt waren und wahrscheinlich gebetet haben: Herr, mach was, hol den Petrus raus. Sie sagten: Du hast wohl den Verstand verloren. Also irgendwie unglaublich, diese Reaktion. Und ich würde sagen, die arme Rote, die stand da und die war aber sehr robust. Und sie sagte dann einfach: Nein, es ist wirklich so. Sie hat darauf beharrt, dass es wirklich, dass der Petrus vor der Tür steht. Was antworten die glaubensvollen Beter? Dann muss es sein Engel sein. Mit anderen Worten, dann haben sie den Petrus schon hingerichtet und jetzt kommt da sein Engel zu uns. Also es hat mich irgendwie sehr angesprochen, weil manchmal geht es ja auch uns so, dass unser Glaube nicht gerade überragend ist, wenn wir beten, aber es ist tröstlich. Denn Gott hat ja ihr Gebet erhört. ohne dass sie es wussten. Während die da noch mit die ganze Menge von Menschen da, von Geschwistern mit der Rute diskutieren, da klopft der Petrus weiter an das Tor. Der will ja unbedingt rein, denn im Haus ist er ja in Sicherheit. Und dann sind sie alle zum Tor gelaufen und haben das Tor geöffnet und da stand tatsächlich der Petrus wirklich als Person, als Mensch, nicht als Engel. Und als sie das erkannten, als sie begriffen haben, da steht der Petrus leibhaftig und unversehrt, da steht was Interessantes, die NGÜ übersetzt, da waren sie außer sich vor Freude. Im Griechischen steht das Wort Ekstase. Also das Wort muss eine, die müssen richtig ausgeflippt sein, würde man heute sagen, vor Freude, dass der Petrus tatsächlich dasteht, dass ihre Gebete, obwohl sie es eigentlich gar nicht glauben konnten, tatsächlich erhört waren. Und der Petrus, der bringt dann mit einer Handbewegung alle zur Ruhe, erzählt, was geschehen ist, wie der Engel ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hat. Und dann verabschiedet er sich von ihnen und verlässt die Stadt, um sich in Sicherheit zu bringen. Wow, welch eine Geschichte, die wir da lesen. Und wir können zwei wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Christenverfolgung gewinnen. Das erste, Jakobus wird enthauptet und Petrus wird übernatürlich gerettet. Über den Tod des Apostels Jakobus lesen wir lediglich einen Satz, Vers 2. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Punkt. Ich habe mich gefragt, ging das vielleicht so schnell, dass die Gemeinde gar keine Zeit fand, für Jakobus im Gebet einzutreten? Oder musste die Gemeinde vielleicht erst lernen, für verfolgte Geschwister intensiv zu beten, wie sie es dann bei Petrus taten? Fakt ist, dass wir genau das auch heute erleben, auch in der Verfolgung heute. Die einen werden übernatürlich gerettet, die anderen werden einfach hingerichtet, getötet, um ihres Glaubens willen. Und es bleibt ein Geheimnis, warum Gott die einen übernatürlich rettet und die anderen nicht. Und ich will euch eine Geschichte erzählen, die mich selber auch sehr bewegt hat, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe. Sie stammt aus einem unserer Bücher und sie erzählt die Geschichte von Rafia Abar. Sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Sie hatte ein paar Studentinnen, nicht allzu viele. Eine davon war die Mina. Und beiden ist Jesus mehrmals im Traum begegnet. Das macht Jesus oft in der islamischen Welt, dass er Muslimen, die auf der Suche sind, im Traum begegnet. Und sie kommen beide zum Glauben an Jesus und sie halten ihren Glauben geheim, weil das dort in Saudi-Arabien sehr gefährlich ist. Aber beide schließen sich so einer geheimen Bibelstudiengruppe an der Universität von Riyadh an, die sich Der Weg nennt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, die stehen sich eines Tages dort gegenüber, die Professorin für Islamwissenschaften und ihre Studentin. Und sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie sich gegenseitig ihre Geschichte erzählen. Und sie freuen sich natürlich und sie bestärken sich auch gegenseitig im Glauben. Eines Tages entdeckt die Familie von Mina, dass sie Christ geworden ist. Und ein Onkel von ihr schlägt auf sie ein und sagt, kehr wieder um, werd wieder Muslimin und ich lasse von dir ab. Aber sie bleibt Jesus treu und dieser Onkel prügelt sie tatsächlich zu Tode. Wir können uns vorstellen, welch ein Schock diese Nachricht für die ganze Bibelstudiengruppe und besonders für Rafia war. Und Rafia weiß genau, sie wird ihren Glauben an Jesus nicht mehr lange geheim halten können und so ist sie in die Offensive gegangen und hat bei einem Abendessen, als ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie zu Gast waren, einfach gesagt, ich liebe Jesus und ich folge jetzt ihm. Ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat gedacht, das ist ihr Todesurteil. Und ihr Mann und anwesender Onkel haben auch sehr bestürzt reagiert, haben ihr aber nichts angetan. Zwei Tage später, sie lag im Bett, sie hatte schon geschlafen, wacht sie auf von einem Geräusch und im Halbdunkel sieht sie, wie neben ihrem Bett jeweils ein Onkel von ihr steht, beide mit einem Messer bewaffnet. Und einer sagt: Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Im Islam ist es so, wenn jemand den Glauben verlässt, bringt er Schande über die Familie, und diese Schande, die muss beseitigt werden. Und es ist auch interessant, dass dieses deutsche Wort Ehrenmord im Arabischen bedeutet, die Schande oder den Skandal abwälzen. Also es war klar, sie wollten sie töten, um die Schande von der Familie abzuwälzen. Und Rafia, sie denkt, ihre letzte Sekunde hat geschlagen, und sie betet: Ich liebe dich, Jesus, und ich lege mein Leben in deine Hände. Aber dann passiert was ganz Eigenartiges. Diese beiden Onkel, mit diesem Messer bewaffnet, sie stehen da wie versteinert und tun ja nichts an. Ungefähr 10 Minuten lang stehen sie so da. Und dann, wie auf einen geheimen Befehl hin, stecken sie ihre Messer weg und verlassen den Raum. Und Rafia, sie weiß noch gar nicht, was da geschehen ist. Da kommt ihre Tochter angelaufen, ein Teenager. Sie war auch schon durch ihre Mutter zum Glauben an Jesus gekommen und sagt: Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er den beiden Onkels die Hände, die Arme festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich die beiden über diese übernatürliche Rettung waren. Und noch am gleichen Abend sind sie geflohen, sind bei Freunden am anderen Ende der Stadt vorerst untergekommen. Das ist eine Geschichte aus dem Buch Im Angesicht des Todes von Tom Doyle, in dem noch 6 weitere Geschichten stehen, wie Gott in der arabischen Welt wirkt. Und es ist genau so wie hier in der Apostelgeschichte. Mina, wie damals Jakobus, sie werden einfach getötet um ihres Glaubens willen. Und so wie Petrus wurde Rafia übernatürlich befreit. Wir wissen nicht, warum Gott in einem Fall so handelt und im anderen ganz anders. Das müssen wir einfach stehen lassen. Aber was wir wissen ist, auch wenn jemand um seines Glaubens willen stirbt, also das heißt, trotz Folter vielleicht, Schikane, was es auch immer sein mag, an Jesus festhält und zum Märtyrer wird, auch das ist eigentlich eine Gebetserhörung, denn auch das braucht Kraft. Wir haben vorhin gehört, was uns verbindet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist auch so für mich ein großer Trost. All unsere Geschwister weltweit, die um des Glaubens willen getötet werden, sie sind bei Jesus. Sie wissen, sie erleben dann, dass ihr Erlöser lebt, sie dürfen ihm begegnen. Und das darf unser Trost sein. Rafia hat Gott gefragt: Wieso hast du mein Leben erhalten und das von Mina nicht? Und ihre Antwort, die sie im Wort Gottes gefunden war, dass Mina es eigentlich jetzt besser hat, denn sie darf schon bei Jesus sein. Sie leben beide. Rafia noch hier auf dieser Erde und Mina bei Gott. Also dieses Geheimnis, das finden wir in der Bibel, das finden wir immer wieder. Einer wird gerettet, übernatürlich, der andere nicht. Und die zweite Wahrheit, die wir sehen können: Einer wird verfolgt und die anderen beten. Paulus sitzt im Gefängnis und die Gemeinde, man hat den Eindruck, sie beten Tag und Nacht um Gottes Eingreifen. Und ich finde es total genial, wie ernst sie das genommen haben. Vielleicht haben sie gesagt, das, was mit Jakobus passiert ist, das soll nicht mehr passieren. Das soll mit Petrus nicht passieren. Und dadurch, dass diese Feiertage waren, wo Herodes die Hände gebunden waren, hatten sie wirklich Zeit zum Beten und haben das getan. Herodes hat wohl damit gerechnet, dass die Gemeinde, die waren ja schon relativ groß geworden, dass die versuchen würde, Petrus zu befreien. Das dürfte der Grund gewesen sein, weshalb er ihn rund um die Uhr von insgesamt 16 Soldaten bewachen ließ. Also ein großer Aufwand für eine Person. Aber die Gemeinde stellte keine Bürgerwehr auf, sondern betete intensiv zu Gott. Ich denke, das ist auch für uns heute ein Zeichen. Unser Auftrag ist das Beten. Und das Wunder der Befreiung geschah, auch wenn sie es fast nicht glauben konnten. Letztes Jahr hatte ich eine Darmspiegelung. Es wurden 5 Polypen entfernt und einer davon war bösartig. Plötzlich war ich Krebspatient und es hieß, der Teil des Darms, wo der Polyp angewachsen war, soll entfernt werden als Vorsichtsmaßnahme. Ich habe meiner Gemeinde gesagt: Betet für mich, den Mitarbeitern von Open Doors und wir haben auch so einen Gebetsbrief an unsere Freunde und so waren es am Schluss über 200 Christen, die für mich gebetet haben. Und das hat mich sehr berührt und viele haben auch mich ermutigt, haben Bibelverse geschrieben und so weiter, haben einfach teilgenommen und das Wunder ist geschehen. Weil keine Spur von Krebs mehr gefunden wurde, musste ich nicht operiert werden, hatte jetzt noch ein paar Darmspiegelungen und bis heute ist alles gut und die nächste habe ich erst in 2 Jahren, weil sie gesagt haben, es ist wirklich gut. Und ich muss sagen, das hat mich natürlich riesig gefreut, aber auch all unsere Geschwister hat es riesig gefreut und war auch eine Glaubensstärkung, einfach zu erleben, ja, Gebet, es bewirkt etwas. Und ich habe so für mich gemerkt, was wünschen wir uns, wenn es uns schlecht geht, dass möglichst viele für uns beten. Oder das ermutigt uns und wir wissen, ja, auf eine Art, je mehr Leute beten, desto mehr kann auch in Bewegung kommen, kann in der unsichtbaren Welt etwas geschehen. Einer wird verfolgt und die anderen beten. Ich finde es so ein gutes Motto, das ich uns einfach mitgeben möchte. Der Bruder Andrew, Jürgen hat ihn ja vorhin schon erwähnt, der ist ja eben mit seinem Käfer bekannt geworden, vor allem als der Schmuggler Gottes. Er hat ja dieses Buch herausgebracht und wurde dann so, er ist der Schmuggler Gottes sozusagen. Das ist ja inzwischen wirklich ein christlicher Klassiker und ist schon ganz, ganz vielen zum Segen geworden. Ich begegne so vielen Leuten, die haben gesagt, dass ihr Leben verändert wurde durch dieses Buch. Gibt es auch als Hörbuch nebenbei bemerkt und auch, es gab auch eine Fortsetzung, die heißt Der Auftrag, wo einfach erzählt wird, wie die Geschichte von Open Doors weiterging, nachdem quasi der eiserne Vorhang gefallen war, wie Gott dann auch in andere Länder geführt hat, wo die Verfolgung einfach zugenommen hatte. Und ich erwähne ihn, weil er von Anfang an das Motto eigentlich für Open Doors geprägt hat. Er hat nämlich schon 1955, als er das erste Mal verfolgte Christen besucht hat, eigentlich mehr zufällig, hat er sie gleich gefragt, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und das sind die Fragen, die wir auch heute noch stellen. Und wir arbeiten so, dass wir Partner in jedem Land haben, wo Christen verfolgt werden. Und die Partner sagen uns, wie dort Verfolgung aussieht und was unsere Geschwister dort ganz konkret brauchen. Und wir versuchen dann über unsere Partner diese Hilfe zu ihnen zu bringen. Und ich möchte es mal zusammenfassend sagen, wie sieht diese Hilfe aus? Es ist auf jeden Fall Beistand und Ermutigung, das wünscht sich jeder, der verfolgt wird. Und wir haben es gerade von Indien gehört, da nimmt die Verfolgung seit Monaten zu und unser Team dort sagt, wir stellen sicher, dass jeder Christ, dem irgendwas an Leid angetan wird oder wenn jemand getötet wird, dass sofort jemand da ist und die Angehörigen tröstet und sich umschaut, was brauchen die jetzt? Und das ist oft auch Nothilfe, wenn vielleicht der Mann getötet wird, der für die Familie gesorgt hat und da steht die Frau mit ihren Kindern da, hat keine Versorgung mehr, dass ihnen dann das Nötigste gegeben wird, dass sie überleben können. Auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass vielleicht eine Witwe in Afrika, in Nigeria zum Beispiel, wo es sehr, sehr viele Männer gibt, die getötet werden und zurückbleiben, Witwen, dass sie zum Beispiel eine Herde Ziegen finanziert bekommen, damit sie dann mit ihren Kindern davon leben können. Und eben gerade auch in Afrika, in Subsahara-Afrika, ist die Gewalt sehr groß. Da gibt es viele traumatisierte Geschwister und da helfen wir mit Traumaseelsorge, mit Traumaseminaren. Schauen wir, dass wirklich viele dadurch wieder Heilung erleben können und auch wieder positiv in die Zukunft schauen können. Auch Bibeln und christliche Literatur sind heute noch gefragt und wir führen auch Schulungen durch, die auf Verfolgung vorbereiten, die auch biblisch aufzeigen, wie verhält man sich in Verfolgung eigentlich richtig und auch Leiterausbildung, Bibelschulen, die wir unterstützen, damit dass Pastoren ausgebildet werden und dann auch Gemeinden leiten können und Geschwistern helfen können. Unsere Vision, ganz kurz gesagt, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Mit anderen Worten, sie unterstützen, dass sie dort, wo sie sind, den Missionsauftrag leben können. Ich habe mich sehr gefreut, von Zentralasien zum Beispiel zu hören. Da ist ein Mann, den wir unterstützen, hat eine Volksgruppe entdeckt, wo noch niemand an Jesus glaubt, und er ist hingegangen, um dieser Volksgruppe dort in Zentralasien von Jesus zu erzählen. Und hat dort wirklich eine Gemeinde gründen können, musste dann allerdings fliehen, weil er sonst getötet worden wäre. Aber das hat mich gefreut. Dieser Mann hat einer Volksgruppe, die noch nie was von Jesus gehört haben, das Evangelium gebracht. Durch und durch unsere Unterstützung war das möglich. Die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, ist schlicht und einfach: betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und deshalb ist uns als Open Doors Mitarbeitern das Gebet ganz wichtig, sodass einer unserer Kernwerte, wir haben so verschiedene Kernwerte, wurden vor ein paar Jahren mal formuliert von unserem Leitungsteam, und eins davon heißt: Wir sind Menschen des Gebets, und dazu ein kurzes Video. Ja, das hat mich sehr berührt, als ich das zum ersten Mal so gehört habe. Wir haben gar nicht gewusst, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Macht eurer Gebete gespürt. Und das dürfen wir wirklich erwarten, dass wenn wir beten, dass andere das wirklich spüren, dass andere durchgetragen werden. Open Doors ist ja auch dafür bekannt, und ich denke, dass das wahrscheinlich, was die Angela Merkel damals bekommen hat, war unser Weltverfolgungsindex, dieses Heft Gesichter der Verfolgung. Das kommt jedes Jahr neu heraus. Und dort sind die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am stärksten ist. Und insgesamt gesehen war die Verfolgung, wie schon im Jahr zuvor, da hat sich nichts verändert, in 11 Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern war sie hoch. Wenn man die mit extremer und sehr hoher Verfolgung zusammenzählt, kommt man auf 55. Das heißt, 5 hatten auf diesem Index nicht mehr Platz, weil der aus Platzgründen auf 50 beschränkt ist. Und das war jetzt zum zweiten Mal der Fall und zeigt, dass die Intensität der Verfolgung weiterhin hoch ist. In diesen 76 Ländern mit einer hohen bis extremen Verfolgung leben ca. 360 Millionen Christen. Das ist ungefähr 4-mal die Bevölkerung von Deutschland, also wirklich eine sehr hohe Zahl. Und dann kommen ja noch die mit, ich würde mal sagen, einfacher Verfolgung obendrauf. Wer sich informieren möchte, wir haben ein Sonderheft, das heißt Gesichter der Verfolgung. Da sind so einzelne Geschichten aus verschiedenen Ländern drin und das kann kostenlos mitgenommen werden. Und es hat auch dieses Poster drin, wo man die Länder sehen kann. Rechts sind sie dann aufgelistet, und auf der Rückseite des Posters, da kann man auch nachlesen, wie die ganzen Zahlen zustande kommen, wann spricht man von hoher, sehr hoher, extremer Verfolgung. Und wer noch mehr Interesse hat, auf unserer Homepage unter Weltverfolgungsindex kann man zum Beispiel konkret nachlesen, wie in jedem dieser 50 Länder die Verfolgung ganz konkret aussieht. Und man kann sogar auch Videos dort anschauen, um sich zu informieren. Wir haben auch Bücher aus verschiedenen Ländern auf unserem Büchertisch. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Meine Frau und ich haben alle gelesen, also eigentlich sollten wir euch Auskunft geben können, was drinsteht. Schauen wir mal, ob es klappt. Und ich möchte euch besonders, also es sind Länder wie China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan und vielen islamischen Ländern. Und eins davon möchte ich besonders hinweisen, das ist unser neuestes Buch. Das gibt es auch als Hörbuch, das heißt Aufbruch in die Freiheit. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es 7 Lebensgeschichten von Frauen aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien erzählt und auch mal so einen Einblick gibt, wie es Frauen in diesen Ländern geht, wie sie oft leiden, also eine Anweisung im Koran ist, dass Männer ihre Frauen schlagen sollen, um sie gefügig zu machen oder gehorsam zu machen. Und das machen manche. Und da besonders ein Kapitel, die schlimmste Ehe in ganz Syrien, da kriegt man mal so ein bisschen Einblick, wie es dort Frauen geht und wie sie wirklich in die Freiheit aufbrechen, wenn sie Jesus kennenlernen. Und das hat mich auch so begeistert. Die geben dann wirklich, sind bereit, für Jesus alles zu geben. Weil sie wirklich aus der tiefsten Dunkelheit, aus der tiefsten Verzweiflung, oft Depression, wirklich ins Leben gekommen sind und jetzt begeistert Jesus nachfolgen. Mehr als 360 Millionen Christen werden verfolgt. Sie bitten um unser Gebet. Und deshalb sollten wir auch für sie beten, so wie die Gemeinde für Petrus gebetet hat. Eben dieser Satz, einer wird verfolgt, die anderen beten. Ich glaube, das ist das, was sich unsere verfolgten Geschwister wünschen. Sie werden verfolgt und wir in der freien Welt, wir beten für sie. Und wir dürfen glauben, eben das Thema ist die Macht des Gebets, dürfen glauben, dass Gott auf der einen Seite Kraft gibt, durchzuhalten und als Märtyrer zu sterben. Wir dürfen glauben, dass Gott auch übernatürlich wirkt und Geschwister bewahrt. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Geschichten von übernatürlicher Bewahrung. Da könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen. Das ist wirklich so. Aber eben auch viele Geschichten davon, dass einfach Geschwister um ihres Glaubens willen auch sterben für Jesus. Ja, wie kann man für verfolgte Geschwister beten? Wir haben dieses Gebetsmagazin, um es ganz leicht zu machen. Deswegen gehen wir das eigentlich heraus. Und da ist eben dieser Gebetskalender drin. Ich sage immer, das ist das Herz des Magazins. Das Magazin steht in der Regel unter einem Thema. Entweder wie diesmal geht es um Geschwister im Gefängnis. Mit Jesus im Gefängnis heißt es. Meistens geht es um ein Land oder um eine ganze Gegend. Und es ist immer so aufgebaut, da sind Informationen drin und die ersten Tage geht das Gebet auch immer entweder über das Land oder über eben dieses spezielle Thema, wie jetzt Gefängnis. Und in diesem Gebetskalender, den man gut heraustrennen kann und irgendwie sonst irgendwo mitnehmen kann, gibt es jeden Tag nur ein Anliegen, sodass es wirklich einfach ist zu beten. Also ihr dürft dieses Heft gerne mit nach Hause nehmen. Und auch den Kugelschreiber gehört beides euch, wenn jemand keins bekommen hat, guckt euch um, es liegen noch welche da. Und ich will euch mal, also es geht, auch wenn es meistens mit einem Land überschrieben ist, geht es in der Regel nicht um das ganze Land, sondern auch mal um eine Familie, um eine Person, vielleicht auch eine Gemeinde. Und ich lese euch mal das Anliegen von heute vor, das kommt aus Sri Lanka. Da steht, Pastor Khandana wird unter Druck gesetzt, seit seine Gemeinde im Februar mit dem Bau eines Kirchengebäudes begann. Er wurde beschimpft, belästigt und mit dem Tod bedroht. Er fürchtet um seine Frau und die drei Kinder. Die Polizei weigerte sich, ihm zu helfen. Bitten wir Jesus, die Familie und Gemeinde zu beschützen. Ja, ich möchte gerade für dieses Anliegen beten. Vater, wir beten für den Pastor Khandana und seine Frau, seine drei Kinder, dass du deine Engel schützend um sie stellst. Ja, wenn schon die Polizei nicht bereit ist, Schutz zu geben, so bitten wir dich, dass du der Höchste wirklich Schutz schenkst, deine Engel schützend um sie stellst und sie wirklich bewahrst. Wir beten, dass sie die Kirche weiter bauen können. Wir beten, dass du den Verfolgern begegnest, die sie bedroht haben. Jesus, wir segnen sie, dass sie mit Sündenerkenntnis, wir segnen sie, dass sie erkennen, dass das falsch ist, was sie tun und dass auch sie zu dir finden dürfen, Jesus. Wir beten, dass du deine Gemeinde dort baust und ja, dass du hast verheißen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden und das bitten wir dich, dass auch dort das in Sri Lanka, in diesem Dorf ganz deutlich wird, Jesus. Stell du dich zu deiner Gemeinde. Schenk, dass der Bau vollendet werden kann und dass diese Gemeinde wachsen und gedeihen darf. Amen. Es braucht nicht viel Zeit, um für so ein Anliegen zu beten. Es ist mehr so die Kunst, jeden Tag auch dran zu denken. Und meine Frau und ich, wir haben das Privileg, dass wir zusammen stille Zeit machen können am Morgen. Und wir schließen unsere stille Zeit immer ab, indem wir für dieses Anliegen beten. Ich weiß von anderen, die haben es am Frühstücks- oder Küchentisch, Wohnzimmer- oder Esszimmertisch liegen und beten dann bei einer Mahlzeit dafür. Auch das ist eine gute Möglichkeit. So kann jeder seinen Weg finden. Und wer das Magazin regelmäßig kostenlos erhalten möchte, der kann diese Karte, die hinten drauf geklebt ist, einfach abnehmen, ausfüllen. Und da vorne ist eine Box, da kann man sie einwerfen. Und dann bekommt man das jeden Monat zugesandt und kann eben mit anhand von diesem Gebetskalender ganz konkret beten für unsere verfolgten Geschwister. Eben, wie wir gehört haben, wir wussten gar nicht, dass er für uns betet, aber wir haben die Macht eurer Gebete gespürt und darauf dürfen wir vertrauen. Also so würde ich mich freuen, wenn jeder, der sagt, weder der es noch nicht macht, sich einklingt und sagt, jawohl, ich will regelmäßig für unsere verfolgten Geschwister beten und ich danke allen, die das schon tun, ganz, ganz herzlich. Ich bin überzeugt, dass so viel geschieht heute weltweit, das hat mit unseren Gebeten zu tun. Wer sagt, ich bräuchte noch eine Ermutigung zum Beten, dem kann ich ein Buch empfehlen von Bruder Andrew, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Er war ein Mann des Glaubens und des Gebets und er hat viele, viele gute Impulse aus Gottes Wort für unser Gebetsleben. Jetzt wollen wir noch die Christenverfolgung in Somalia konkret anschauen und dann auch für dieses Land beten. Somalia ist wie Deutschland eine Bundesrepublik und lässt sich grob in vier Abschnitte unterteilen, nämlich Somaliland und Puntland im Norden, Zentralsomalia und Südsomalia. Und während in Somaliland und Puntland relativ stabile Verhältnisse herrschen, gibt es in der Mitte und im Süden immer wieder Übergriffe durch die Al-Shabaab-Milizen. Al-Shabaab heißt auf Deutsch die Jungs, sind aber echt schwere Jungs, denn seit 15 Jahren tobt ein Krieg zwischen der schwachen Zentralregierung und den Extremisten. Man könnte so grob sagen, Al-Shabaab kontrolliert einen Großteil des Hinterlandes und die Regierung, die sozusagen die Städte. Was aber nicht bedeutet, dass es dort sicher wäre, in der Hauptstadt Mogadischu kommt es zu durchschnittlich 30 Anschlägen im Monat. Deshalb hat die Afrikanische Union auch 22.000 Soldaten nach Somalia entsandt, um der Regierung im Kampf gegen Al-Shabaab beizustehen. Es gibt auch immer wieder Offensiven, gerade auch dieses Frühjahr wieder, gegen die Al-Shabaab-Milizen, aber man kann nicht sagen, dass die wirklich jetzt besiegt wären oder dass das Problem aus der Welt geschafft ist. Somalia gilt als gescheiterter Staat und gehört nach wie vor zu den ärmsten und schwächsten Nationen der Welt. Nachdem jetzt fast viermal die Regenzeit mehr oder weniger ausgefallen ist, also das heißt nicht, dass es dort gar nicht regnet, aber es hat einfach viel zu wenig geregnet, hat sich so die humanitäre Lage in Somalia massiv zugespitzt. 8 Millionen Menschen, also jeder zweite Somali, sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen und 2,2 Millionen sind vom Hungertod bedroht, also jeder achte. Und man hört auch immer wieder, wie viele das Land verlassen und in die umliegenden Länder fliehen, um einfach überhaupt was zu essen zu haben. Die Al-Shabaab-Milizen, die vergrößern das Hungerproblem noch, weil sie sich von der Bevölkerung aushalten lassen, indem sie mit vorgehaltener Waffe Lebensmittel und Tiere verlangen. Also oft nehmen sie das Letzte, was Menschen dort noch haben, einfach weg. Nur 30% der Kinder, wirklich nur 30%, besuchen die Schule und von denen sind nur 40% Mädchen. Das hat mit der weit verbreiteten Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung oder man nennt es auch Beschneidung von Mädchen zu tun. 98% aller Frauen in Somalia sind beschnitten. Und weil das oft bis zum 14. Lebensjahr durchgeführt wird, oder in der Regel bis zum 14. Lebensjahr durchgeführt wird, fehlen Mädchen einfach in der Schule, weil sie mit kräftezehrenden Infektionen und Narben zu tun haben. Somalia liegt mit 92 von 100 möglichen Punkten auf Platz 2 des Weltverfolgungsindex 2023. Das ist also ein Land mit extremer Verfolgung. Kann gar nicht mehr viel schlimmer werden, kann man sagen. Und auch dazu ein kurzes Video.
Zum christlichen Glauben wird darüber hinaus als Verrat gegenüber der Familie, dem Clan und
Ich habe einen Pastor in Äthiopien kennengelernt, der Somali ist. Und er hat erzählt, dass er seit 15 Jahren ist er in Äthiopien. Er ist in Somalia nicht bekannt, dass er Christ ist. Und deswegen kann er auch immer wieder mal ins Land reisen. Und er hat gesagt, in den 15 Jahren wurden 250 Christen getötet, mit denen er irgendwie in Kontakt stand. Also da merken wir, es sind nicht leere Worte, sondern wirklich die Al-Shabaab-Milizen und auch die eigene Familie, sie töten einfach solche, die Jesus kennengelernt haben. Und ich bin sicher, wir werden mal im Himmel einigen begegnen, Somalis, die waren vielleicht erst ein paar Wochen oder ein paar Monate Christen, und als entdeckt wurde, dass sie Christen sind, wurden sie um ihres Glaubens willen getötet. Aber es gibt auch andere Geschichten, und wir sind mit ihm zusammen, haben wir eine somalische Frau besucht mit ihren 6 Kindern, und ihre Geschichte ging 2013 los. Da hat sie im Internet zufällig christliche Seiten entdeckt, hat die immer wieder angeschaut, 7 Jahre lang, und 2020 war es dann soweit, dass sie ihr Leben Jesus anvertraut hat. Und ihr Mann hat natürlich gemerkt, da hat sich was verändert, und ein Jahr später, 2021, hat er ihr Handy geschnappt, hat das durchgeguckt, hat die christlichen Seiten entdeckt. Und ich weiß nicht genau, wie seine Frau das mitbekommen hat. Jedenfalls ist sie sofort geflohen, weil sie wusste, ihr Mann würde sie auf der Stelle töten. Er ist einfach jemand, der in der Hierarchie dort in Somalia ziemlich weit oben ist. Und deswegen hätte er diese Schande nicht auf sich beruhen lassen können. Sie ist sofort mit ihren 8 Kindern zu ihren Eltern und von dort mit den 6 älteren Kindern geflohen nach Äthiopien. Die 2 Jüngsten musste sie schweren Herzens zurücklassen, denn diese 6 Tagesreise mit dem Bus hätten die beiden, oder sie hätten es als ganze Gruppe nicht geschafft. Wir haben sie vorgefunden als eine glückliche Frau, die es einfach so dankbar ist, in Äthiopien sein zu können, einer Gemeinde angehören zu dürfen. Sie hat eine 5-Zimmer-Wohnung, wo sie alle gut leben können. Und ihre 6 Kinder, die sie dabei hat, sind inzwischen zum Glauben an Jesus gekommen. Und natürlich, die 2 Jüngsten fehlen ihr, und sie ist auch mit ihren Eltern in Kontakt und versucht, dass die auch zu ihr kommen können. Also in Somalia wird eine Hinwendung zum christlichen Glauben als Verrat gegenüber der Familie und dem Stamm betrachtet und eben auch deswegen nicht nur von Al-Shabaab, sondern auch die eigene Familie verfolgt. Hier die Geschichte von Ayan ganz kurz, was sie erlebt hat, als sie zum Glauben an Jesus gekommen ist. Ja, wie wir sehen, hat es Ayan irgendwie geschafft, aus Somalia zu fliehen, entweder nach Äthiopien oder nach Kenia. Aber wir sehen, dass es Knall hat. Und auch in dem Buch Im Angesicht des Todes, wo ich schon erwähnt habe, da ist eine Geschichte aus Somalia drin. Ganz kurz zusammengefasst geht es dort um Assam. Der ist zum Glauben an Jesus gekommen durch verschiedene Träume, in denen Jesus ihm erschienen ist. Und als sein Leben in Gefahr war, sein Vater und seine Brüder wollten ihn umbringen, da verhalf ihm seine Mutter zur Flucht und wurde von ihrem Mann und ihren Söhnen dafür getötet. Später hat Assam in einem Sarg und einer Leiche liegend Bibeln von Kenia nach Somalia geschmuggelt und ist auf demselben Weg wieder nach Kenia zurückgekehrt. Der Hintergrund ist, ein Muslim würde nie einen Sarg öffnen. Deswegen ist es eine sichere Art und Weise zu reisen. Ich zitiere ihn: In Särgen konnte man Bibeln zu Christen in Somalia schmuggeln, und Christen, die in Lebensgefahr waren, konnten nach Kenia entkommen. Bis jetzt war kein einziger erwischt worden, aber mehr als einmal hatten in dem Sarg am Bestimmungsort 2 Leichen gelegen. Also müssen wir uns vorstellen, was muss das für eine Not sein, dass man sowas auf sich nimmt. Und deswegen lasst uns jetzt beten für Somalia und auch diese Anliegen gerne auch mitnehmen in die nächsten Tage hinein. Und wir haben so gedacht, dass wir uns in Gruppen zusammenstellen können, vielleicht 3-4 Personen, und dann einfach auch für dieses Anliegen beten. Und ich werde dann abschließen. Genau, lasst uns aufstehen und einfach zusammenstehen und für diese Anliegen.